Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ich bin neulich vor die Tür getreten und hatte für so einen ganz kurzen, ganz surrealen Moment das Gefühl, Corona ist vorbei.
Oh.
Aber das ist es eben nicht und wir verdrängen und hoffen vielleicht, dass es jetzt irgendwie ganz schnell vorbei ist. Aber die Gewissheit schleicht sich ein, diese Pandemie wird uns einfach noch lange begleiten und das hat verschiedene Folgen.
Ja, einmal mit Blick darauf, dass man sich ganz persönlich unsicherer fühlt. Aber was noch hinzukommt, Markus, ist dieses Gefühl der Unendlichkeit, dass diese Pandemie, die wir jetzt erleben, gefühlt zumindest nie aufhören wird und unser Leben für immer verändert und dass damit vielleicht auch diese Unsicherheit nie aufhören wird.
Und diesen Stressmoment im Raum, den erleben wir alle. Und wenn ich alle sage, dann eben auch, also wir Menschen einzeln, wir müssen irgendwie damit umgehen. Aber auch wir beide jetzt sozusagen im ganz konkreten Fall als Medien, und das müssen natürlich auch die anderen MedienmitarbeiterInnen, wir müssen uns irgendwie auf diese Situation einstellen.
Und wie geht's dir damit, also mit dieser unendlichen Ungewissheit?
Also wenn ich es ganz kurz zusammenfassen sollte, würde ich sagen, ich bin ermüdet. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht nachlässig werde. Und am schwierigsten ist, und das tatsächlich sowohl im privaten Kontext als auch im sozusagen, wenn ich Berichterstattung mache, ist dieses Anpassen an Mitmenschen, die das irgendwie nachlässiger sehen. Das fällt mir auch sehr schwer.
Es gibt interessante Zahlen auch zu diesem Gefühl, was die Menschen jetzt beschleicht. Also das Philosophie-Magazin hat ein paar Zahlen zusammengetragen. Danach fühlt sich die Hälfte aller Europäer unsicher. Oder mit Blick auf die USA, 45% der Amerikaner sagen, dass sich die Corona-Pandemie auf ihre psychische Gesundheit auswirkt. Und es gibt noch ein ganz skurriles, sagen wir in Anführung, Bedrohungsszenario. Ein Viertel aller Deutschen glaubt, dass ihre Arbeitskollegen denken könnten, sie leisten im Homeoffice zu wenig. Also wir sehen, es sind ganz neue und ganz komplizierte Gedanken, die einem in dieser Corona-Situation so durch den Kopf gehen. Und was einem da noch so durch den Kopf gehen könnte, darüber habe ich auch mit Robin Dethi gesprochen. Er ist Autor und hat in der Zeitschrift Merkur in seiner Kolumne darüber geschrieben, wie sich seine privaten Planungen durch Corona völlig verändert haben. Und ich habe ihn gefragt, wie sich das für ihn anfühlt.
Na, wie so ein Klammer- und Würgegriff, ne? Also, dass man sich so langsam gewürgt fühlt, auf Erleichterung hofft, aber die Erleichterung kommt nicht. Dazu mit einer ständigen kognitiven Dissonanz, was die eigene Wahrnehmung der Welt und die Wahrnehmung der Welt vor meiner Tür betrifft, weil da die Leute tanzen, als gäbe es kein Morgen und als gäbe es kein Corona. Und das ist schon manchmal sehr verwirrend.
Das hattest du ja auch gerade erwähnt. Aber das ist ein Punkt, dass hier sehr plötzlich verschiedene Parallelwelten aufeinanderprallen, die vorher aber schon da gewesen sind. Jetzt prallen sie aufeinander. Bernhard Pörksen hätte das jetzt wahrscheinlich den Filter-Clash genannt.
Natürlich.
Ein anderer Aspekt ist aber auch die schon genannte Unendlichkeit, also diese Unmöglichkeit, ein Thema abzuschließen und sagen wir mal einfach so zur Tagesordnung übergehen zu können. Das fällt uns ziemlich schwer, aber warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Und die Kulturhistorikerin Ute Frevert, die hat dafür folgende Erklärung.
Es ist deshalb so schwer, weil wir uns daran gewöhnt haben, nach Post-its zu arbeiten, nicht? Also To-Do-Lists, eine Sache wird angefangen, wird abgearbeitet, ist damit auch weg und der Kopf ist für etwas Neues frei. Das ist so die mittlerweile jetzt normale Arbeitsroutine und Beschäftigungsroutine von Menschen in der Spätmoderne. Und die Konfrontation mit etwas, von dessen Ausgang man überhaupt nicht überzeugt sein kann, was uns im Prinzip jeden Tag wieder vor Neuigkeiten, neue Erfahrungen auch stellt, ist in dieser kleinteilig abzuarbeitenden Welt eigentlich nicht mehr vorgesehen.
Oh nein, das heißt, man könnte sagen, wir sind also Opfer der Post-it-Moderne sozusagen, also der Moderne. Andererseits, ich komme nicht so ganz rein, weil dieses neue Erfahrung, es ist ja im Prinzip irgendwie jeden Tag dieselbe Erfahrung, die aber immer wieder als neu bewertet werden soll. Das ist ja das, was so anstrengend macht.
Genau, weil du nichts abschließen kannst. Du kannst es nicht hinter dir lassen. Und ich würde mal sagen, also Opfer der Moderne kann man so sehen. Es ist zumindest ein Phänomen der Moderne. Denn wenn man jetzt mal weiter zurückschaut in die Geschichte, dass Dinge unabgeschlossen sind, das ist ja schon immer so gewesen. Das ist ja auch ein Wesen der Natur. Aber das Neue im Vergleich zu früher ist, meint Ute Frevert, es war nie ein Problem.
Also in einer Gesellschaft, die sich im Prinzip in zirkulären Zeitrhythmen bewegte. Also morgens geht die Sonne auf, abends geht sie wieder unter, morgens geht sie wieder auf und was heute nicht getan ist, das machen wir halt dann morgen. Also in dieser Wiederkehr des relativ Gleichen ist Abschluss ohnehin ein Konzept, was nicht unbedingt vorgesehen ist.
Da fühle ich mich sehr sozusagen wiedergefunden in dieser Wortformulierung, die Wiederkehr des relativ Gleichen, das ist es.
Und wie ist dieses Konzept jetzt in der Moderne angekommen? Ute Frevert meint, es ist angekommen mit der Idee des Fortschritts.
Die Moderne, die dann um 1800 ungefähr beginnt, hat mit dieser Idee des Fortschreitens auch immer die Idee von Schlusspunkten oder Zwischenpunkten eingeführt. Vor dem Schlusspunkt kommt vielleicht noch ein Doppelpunkt oder ein Semikolon, aber es sind immer sozusagen abgeschlossene Zeiteinheiten, die aufeinander folgen. Und auf diese Weise funktioniert Fortschritt. Das eine ist vollbracht, das nächste beginnt. Und in diesem Modus befinden wir uns im Prinzip bis heute.
Aber dieser Fortschrittsglaube, der hat sich jetzt irgendwie schon doch ein bisschen relativiert in den letzten Jahrzehnten, weil ich finde auch vieles, was wir als Fortschritt bezeichnen, ist ja wirklich eher ein Fortschreiten, meist im wirtschaftlichen Sinne, als eine fortschrittliche Verbesserung der Gesellschaft, gerade wenn man bei ganz vielen Dingen auch die Folgekosten betrachtet, die wir oft zu spät erst wahrnehmen.
Stimmt, da wird nicht mehr alles als Fortschritt gesehen, aber interessanterweise ändert das nichts an der Art und Weise, wie dieser Gedanke des Fortschritts unser Leben und unser Denken trotzdem taktet. Also auch wenn es eben nur scheinbarer Fortschritt sein mag.
Insofern ist Fortschritt sicherlich etwas Relatives geworden und die unabgegoltenen Seiten des Fortschritts sind Menschen heute viel, viel stärker im Bewusstsein, als das noch vor 100 Jahren war. Aber im Prinzip ist dieser Modus des Fortschreitens und selbst wenn es dann zwei Schritte vor, anderthalb zurück wieder bedeutet, ist dieser Modus doch einer, der uns letztendlich in Bewegung hält.
Und mir stellt sich da die Frage, ob nicht jetzt in Anbetracht dieser, ich nenne sie jetzt trotzdem mal Ausnahmesituation, auch wenn sie vielleicht irgendwann keine mehr ist, ob es jetzt nicht ein guter Zeitpunkt wäre, sich von diesen Gedanken zu lösen, in Abschnitten voranschreiten zu wollen und ob man nicht jetzt mehr das Prozesshafte in den Mittelpunkt stellen sollte und mehr im Einklang der Natur oder im Einklang der Prozesse denken und leben sollte. Ute Frebert meint, sie hält das nicht für realistisch, dass es zu so einem Paradigmenwechsel kommt, auch wenn solche Forderungen existieren, weil sie sagt, der Wunsch zur Normalität oder seine Anführung zur Normalität zurückzukehren, ist doch sehr stark. Und andererseits könnte es aber sein, dass wir dann doch gezwungen werden, auf eine bestimmte Art und Weise doch wieder neu zu denken.
Weil ich vermute, dass das nächste Virus schon um die Ecke wartet, dass wir diese Gefährdung nicht ein für alle Mal loswerden. Vielleicht durch dieses Virus, aber nicht unbedingt um ein anderes. Und da wird es immer so sein, dass unsere Wissenschaft und auch unsere Arzneimittelproduktion und, dass die dem immer hinterherhinken werden. Es wird jetzt nicht den Impfstoff geben, der dieses und alle zukünftigen Viren erfolgreich bannen wird. Und insofern wird das eine Erfahrung sein, die wir jetzt vielleicht das erste Mal in unserer Generation erlebt haben, aber sicherlich nicht das letzte Mal.
Und der Autor Robin Dethje, der beschreibt genau diesen Gedanken mit anderen Worten so.
Die Welt ist wild und gefährlich und wir haben ganz lange in der Illusion gelebt, als wäre sie es nicht. Und ich glaube, die Illusion ist so ein bisschen geplatzt für die Menschen und entsprechend nervös sind sie. Und die Unabgeschlossenheit heißt halt, das wird nicht wieder wie vorher. Unser Weltverständnis wird nicht wieder wie vorher.
Der nervöse Mensch muss sich also mit einem neuen Weltverständnis anfreunden.
Aber
holy, das ist eine große Aufgabe.
Wild und gefährlich klingt aber gut, finde ich, oder?
Also wenn wir das Jahr 2020 betrachten, habe ich genug von wild und gefährlich. Ich würde sozusagen dieses Normalität, was ich fände das eine gute Sache, aber das ist ja also für uns als Einzelpersonen eine ganz große Herausforderung. Wie spiegelt sich das denn in den Medien wieder?
Müsste sich eigentlich, die Frage stellt sich aus meiner Sicht, weil die Medien ja eher das Abgeschlossene mögen. Also die klar abgrenzbare Geschichte, die klare Erklärung, die schnelle Schlagzeile. Und wenn wir jetzt aber in eine Realität eintreten, die wir zwangsläufig viel prozesshafter wahrnehmen, müssten sich eben auch die Medien umstellen mit ihren Formaten, vielleicht auch mit ihren Geschäftsmodellen.
Und jetzt soll es eben darum gehen, was diese neue Wahrnehmung unserer Realität dann auch für die Medien bedeutet. Denn anders als früher, wo Themen immer wieder schnell in der Versenkung verschwanden und dann aus aktuellen Anlässen immer wieder erst medial aufgetaucht sind, haben wir es eben bei Corona mit einer nicht niemals enden wollenden Geschichte zu tun.
Genau, mit einer never-ending story. Und darauf sind die Medien nur mäßig vorbereitet, meint der Autor Robin Dethje, der unter anderem Kolumnist bei der Monatszeitschrift Merkur ist.
Die Medien haben ja die Aufgabe, irgendwie die Wirklichkeit auch zu vermitteln. Jetzt haben die Medien aber in der letzten Zeit so eine Entwicklung gemacht zum All-Service-Supertherapeuten, Diätberater und Welterklärer. Ich erkläre euch die Welt in 10 Punkte. 10 Punkte, die sie über Amerika wissen müssen. So als könnte man alles wissen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo man nichts mehr richtig wissen kann und wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und da ist natürlich diese Strategie erstmal der Medien etwas, was ihnen selbst im Weg steht.
Das ist jetzt erstmal etwas pauschal gesagt, aber das Prinzip, finde ich, trifft es ganz gut, nämlich, dass die Medien, weil sie marktgetrieben oder konkurrenzgetrieben sind, natürlich auf sich aufmerksam machen wollen und müssen. Das geht zum Beispiel sehr gut mit Zuspitzungen. Die Zeit hat ja da das schöne Format Ja oder Nein oder auch damit, dass man immer wieder vermeintlich neue Themen auf die Titelseite bringt. Das ist schon immer nicht der Realität gerecht geworden, nur war das nie so deutlich zu spüren wie jetzt. Das bestätigt auch Maren Ohner, sie ist Medienpsychologin an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln.
Wenn wir uns die großen Themen der Menschen angucken, dann ist das immer ein Prozess. Das heißt, bei ganz, ganz vielen anderen Themen war das eigentlich auch schon immer der Fall. Nur dadurch, dass diese Aktualität und dieses Akute sozusagen nicht gegeben war oder nicht in dem Umfang gegeben war, wird häufig so ein bisschen so getan, als ob Themen fertig seien, abgeschlossen seien.
Und das ist, meint Ohner, etwas Trügerisches, wie eben jetzt an Corona besonders sichtbar wird.
Von daher bin ich aus der Sicht, und jetzt nicht falsch verstehen, eigentlich dankbar mit Blick auf, was zeigt uns das gerade für diese Thematik, weil sie so offen darlegt, dass Wissenschaft immer ein Prozess sein muss und ist und dass wir eben Themen in den Medien auch nicht künstlich abschließen sollten, weil die halt immer kontinuierlich sich fortsetzen.
Ja, und mir, Markus, fallen da ganz ehrlich spontan mehrere Themen ein, die immer wieder zu Unrecht in den Hintergrund treten.
Also es gibt jedes, wenn man drüber nachdenkt, wo man sich denkt, klar, warum ist das eigentlich nicht immer da? Also Klimawandel zum Beispiel, das hatte sich ja so ein bisschen verbessert durch Fridays for Future vor allen Dingen, die das Thema eben immer wieder durch aktuelle Anlässe in die Öffentlichkeit gehoben haben. Früher wurde es nur mäßig beachtet und jetzt ist ja auch schon wieder so ein bisschen durch Corona dann wieder weg. Also wie viel Platz für wie viele Never-Ending-Stories müssen wir dann haben?
Das ist die Frage, aber man muss sie zumindest auf dem Schirm haben. Das ist jetzt erstmal hier die These. Ein aktuelles Thema, was mir auch einfällt, ist Black Lives Matter, dass er jetzt durch den gewaltsamen Tod von George Floyd breit in den Medien war, aber eigentlich auch immer virulent ist, muss man sagen. Also eigentlich müsste man solche Themen dauerhaft parallel begleiten.
Da stelle ich mir aber vor, dass sozusagen die Ökonomen hinter journalistischen Angeboten dann sofort fragen, ja, im Moment, gibt es überhaupt eine Nachfrage für diese nachhaltige, prozesshafte Berichterstattung? Das müsste man dann immer wieder spannend aufarbeiten. Wir brauchen ja einen aktuellen Aufhänger. Oder ist das ein Anspruch, von dem man sich dann auch verabschieden muss? Wahrscheinlich, oder?
Ja, mit der Nachfrage ist schon mal eine wichtige, finde ich, interessante Frage. Man will ja also jetzt nicht komplett am Publikum vorbei senden oder schreiben. Maren Ohner, die ja selber mit der Gründung der Online-Publikation Perspective Daily ein Projekt für nachhaltigen Journalismus angestoßen hat, die ist überzeugt, dass dafür eine Nachfrage da ist. Sie kritisiert, dass
häufig eine Unterschätzung der Kompetenz der Rezipienten von Seiten der Medienschaffenden stattfindet. Was meine ich damit? Es wird häufig angenommen, dass wir halt bei diesem Schwarz-Weiß-Denken bleiben müssen auf medienschaffender Seite. Also sprich, wir stellen die eine Position vor und dann setzen wir die andere gegenüber, weil einfach nicht zugetraut wird, dass es diese Grautöne dazwischen gibt. Und da gibt es tatsächlich auch schon erste Untersuchungen, die zeigen, dass wenn eine gewisse Komplexität vermittelt wird, dass das durchaus nicht nur schätzend und dankbar angenommen wird, sondern eben auch verstanden wird.
Also es gibt da zum Beispiel Untersuchungen an der Columbia University in New York. Dort hat man sich im sogenannten Difficult Conversations Lab, also finde ich einen super Titel, mit Komplexität befasst. Und man kann also so meine These, würde ich mal sagen, davon ausgehen, dass die Rezipienten quer durch alle Mediengattungen an komplexen Themen durchaus interessiert sind. Maren Ohner meint, das fand ich auch interessant, dass man da andere Belohnungsmuster, sag ich mal in Anführung, schaffen muss, wenn es um die wirtschaftliche Umsetzbarkeit geht. Also dass man Leute eben nicht mit dem schnellen Klick lockt, mit der tollen Überschrift, sondern mit Erkenntnisgewinn. Und das könnte ein Weg sein, dass sich das auch wirtschaftlich rechnet. Die Frage ist dennoch, braucht man dafür neue Formate, neue Zugangswege? Denn jetzt durch Corona stellt sich die Frage nach der Weiterentwicklung der Medien ja gleich doppelt. Einmal durch diese schon besprochene thematische Herausforderung, zum anderen aber, weil es durch Corona nochmal wirtschaftlich schwieriger geworden ist für den Journalismus.
Also tatsächlich wird das ja eine große Frage dann sein. Also wie richtet man sich strategisch aus, wenn man das finanzieren will?
Es ist eine strategische Frage, ganz genau. Nehmen wir die Zeitung, egal ob Print oder online. Da gibt es die gute Nachricht. Es wird in den nächsten Jahren eine Förderung des Bundes geben von 220 Millionen Euro. Das wurde vergangene Woche beschlossen. schlechte Nachricht in Anführung, ersetzt aber keine Strategie. Letztes Jahr im Juli gab es zum Beispiel eine Studie oder da wurde eine Studie veröffentlicht der Landesanstalt für Medien NRW und die hat ermittelt, dass NutzerInnen 10 Euro pro Monat bereit sind zu zahlen für digitale journalistische Inhalte, etwa über ein Abo vergleichbar mit Netflix. Und hier müssen sich die Verlage etwas einfallen lassen, was im Moment bei der großen Uneinigkeit gar nicht vorstellbar ist aus meiner Sicht. Also das ist das finanzielle Thema, ein weites Feld. Das andere sind inhaltliche Herangehensweisen. Muss man etwas verändern? Jeff Jarvis, der Journalismus an der City University of New York lehrt, hat jetzt 6 Thesen aufgestellt für einen Journalismus nach Corona. Und zusammengefasst klingt das so.
Die größte Herausforderung für den Journalismus ist, dass er sich neu erfinden muss. Dass er nicht annehmen sollte, er muss so weitermachen wie bisher. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Zuallererst, der Allgemeinheit auf eine Weise zuzuhören, wie es vorher nicht möglich war. Und der Öffentlichkeit auf neue Weise zu dienen. Unsere Definition darüber, was wir machen, zu verändern. Weg davon, einfach Inhalte zu produzieren. Anstelle dessen sollten wir uns als jemand imaginieren, der Kommunikation oder Bildung leichter macht oder als ein Aggregator von Qualität.
Ich greife mal eine konkrete These raus. Die erste lautet, wir brauchen mehr Nutzwertjournalismus für spezifische Communities, für klar definierte Zielgruppen, weil sich die Gesellschaft so stark diversifiziert hat. Oder These 3, wir müssen verschiedene Gruppen miteinander in den Dialog bringen. Das hat die Zeit ja zum Beispiel mit dem Projekt Deutschland spricht mal gemacht. Welche Formate wirklich zielführend sind, da gilt es meiner Meinung nach auszuprobieren, wenn erstmal der Wille da ist, nachhaltig zu berichten. Und auch Maren Ohner meint, Journalisten müssten noch mehr auf die RezipientInnen zugehen, um besser die Informationen an den Mann oder die Frau zu bekommen. Man müsse sich immer fragen,
wie bekommen wir es hin, eine Nähe zu schaffen, ohne sich anzubiedern oder da irgendwie Dinge herbeizuschreiben, die nicht da sind. Also wie können wir Dinge so in einen Deutungsrahmen oder verschiedene Deutungsrahmen setzen, dass die Relevanz, weil das ist das Kernstichwort Relevanz an der Stelle, Relevanz für die einzelnen Nutzer ganz klar und deutlich wird, ohne sich zu verstellen oder dazu so eine Art Bittstellerrolle zu gelangen.
Ja, das scheint mir eine Gratwanderung zu sein, weil sich ein Nutzen oder die Relevanz für den Rezipienten ja nicht immer sofort erschließen muss. Und dann habe ich aber trotzdem die Verantwortung, als Journalistin darüber zu berichten. Und dann sind Journalisten dann doch noch so etwas wie Gatekeeper, weil sie darauf spezialisiert sind, Zusammenhänge herzustellen, Hintergründe zu recherchieren, Relevanz zu erkennen, wo sie andere vielleicht noch nicht sehen. Man kann also, finde ich, dem Rezipienten nur bedingt entgegenkommen. Und das ist gerade die Herausforderung, wenn es jetzt darum geht, Prozesse nachhaltig zu beleuchten und was die Corona-Pandemie quasi ja jetzt von uns fordern. Wir sollten also überlegen, wie wir das Prozesshafte als solches deutlich machen können. Das ist vielleicht ein besonderes Verständnis von Nutzwertjournalismus. Der Autor Robin Detje sieht das so.
Ich glaube, die Medien sollten beschreiben und sie sollten die Menschen mit der Wirklichkeit konfrontieren. Professioneller Journalismus sollte sich auf seine Tugenden und Qualitäten besinnen und berichten, was ist. Journalismus hat ja keinen pädagogischen Auftrag, sondern einen informativen Auftrag, einen Informationsauftrag, der mich als Bürger irgendwie in der Demokratie und als Bürgerin befähigen soll, mal wählen zu gehen oder meine Meinung zu bilden.
Und über den Weg dahin, Markus, glaube ich, stehen uns noch viele weitere Diskussionen bevor.
Das glaube ich in der Tat auch, weil dass das nicht einfach wird, kann man ja schon daran sehen, dass ja selbst dieses Objektivitätsideal berichten, was ist, das ist ja auch in der Diskussion, ob das überhaupt geht. Und ich würde auch gleich die nächste Diskussion anfangen wollen und dann fragen wollen, ob Journalismus nicht doch eben Aufklärung ist und Aufklärung nicht doch auch irgendwie Bildung ist. Aber ich würde sagen, wir machen vielleicht für heute Schluss und verfolgen dieses Thema im Sinne der prozesshaften Berichterstattung vielleicht einfach weiter, denn abgeschlossen ist es, wie gesagt, noch lange nicht.
Genau.